SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Alexandra Sova. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind zertifizierte Datenschutzbeauftragte, Mitgründerin eines Instituts für Sicherheit und in der Informationstechnik. Und Sie kennen natürlich auch die Kriminalitätsstatistiken sehr genau. Wenn wir jetzt mal auf Baden-Württemberg schauen, da ging die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr insgesamt zurück. Erfreulich. Allerdings haben die Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität einen Höchststand erreicht. Heißt das, wir alle müssen uns ein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil wir alle nicht vorbereitet sind. Was sagen Sie?
Frau Köster, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil sich mit diesem Thema auch jetzt sehr viele Statistiken befassen. Und seit einigen Jahren, auch wenn die Vergleichbarkeit sehr schwer ist, beobachten wir auch in der Cyberkriminalität in den Statistiken von BKA einen Anstieg. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass sich die Definition der Cyberkriminalität stark gewandelt hat. Wir hatten ursprünglich sehr stark mit kleinen Cyberkriminellen zu tun und mit auch oft Straftaten, die aus dem Antrieb zum Spaß oder Schaden zuzufügen, kleinen Vandalismus zu verursachen, zu tun. Heute haben wir hauptsächlich mit großen Angriffen, mit organisierten Angreifern, mit komplexen und sophisticated, also praktisch komplexen Attacken zu tun. Advanced Persistent Threats und Ransomware sind so Beispiele.
Da müssen Sie einiges erstmal übersetzen, dass wir da auch mitkommen als Laien. Also es geht um die großen Wirtschaftsunternehmen beispielsweise, wenn es dann um Datenhacks geht, dass man wichtige Daten klaut. Man hört das immer wieder auch aus Kliniken, wo Patientendaten gestohlen werden. Und dann läuft das über Erpressung, oder? Wie funktioniert das?
Das ist korrekt. Das zeigen auch Statistiken, dass in diesem Bereich in den letzten 2-3 Jahren eine starke Entwicklung gab. Warum? Natürlich ist das eine profitable Beschäftigung für die Cyberkriminelle. Gelderpressung oder Erpressung von bestimmten Statements, Outings, wenn wir im politischen Bereich uns bewegen. Es wurden Daten entwendet, gestohlen, teilweise zum Verkauf angeboten in Darknet, aber es wurde auch Schaden angerichtet. Was wir auch beobachten, es sind nicht nur die Unternehmen, die sehr ungern darüber sprechen, wenn sie Opfer von Cyberkriminellen werden. Es sind nicht nur diese Unternehmen, die Opfer Cyberattacken werden. Es ist zunehmend der öffentliche Bereich. Also ich möchte hier als Beispiel jetzt eine sehr große Cyberattacke mit mehrmonatigen Ausfällen in Anhalt-Bitterfeld als Beispiel.
Da wurde die Verwaltung hat es damals betroffen.
Korrekt. Ne? Die ganze lokale Verwaltung. Es wurden nicht nur personenbezogene Daten der Mitarbeiter gestohlen, aber auch zum Beispiel vertrauliche Teile der Protokolle der Sitzungen von Lokalparlamenten. Also wir hatten teilweise mit Datendiebstählen zu tun, von denen wir nicht wissen, was mit den Daten noch passieren könnte, auf welche weiter schädliche Weise, missbräuchliche Weise vielleicht sie noch verwendet werden können. Aber tatsächlich war das ein großer Schaden für die Bürger vor allem. Nicht nur für die Verwaltung. Man sagt ja, die Verwaltung hat sich bemüht, dann alles wieder in mehreren Monaten zu rekonstruieren, ihre Systeme wiederherzustellen. Man sagt auch, man bezahlt auch grundsätzlich kein Erpressungsgeld.
Es gibt so vieles, was gehackt wird, von Patientendaten aus Krankenhäusern. Bei der Bahn fallen plötzlich sämtliche Anzeigentafeln aus, haben auch viele von uns schon erlebt. Oder wir sprachen darüber, in einer Stadtverwaltung liegen die Rechner über Wochen lahm. Müssen wir uns auf solche Szenarien jetzt häufiger einstellen?
Die Statistiken sagen ja, und zwar nicht nur aufgrund vielleicht etwas schwache IT-Infrastruktur, bei der man in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark auf Digitalisierung geachtet hat, auf die Geschwindigkeit der Digitalisierung, auf wenige, auf solche Themen wie Informationssicherheit, Schutz der Daten, Datenschutz, aber auch Nachhaltigkeit, was heute wieder zum Thema wird, zum Beispiel mit der neuen Richtlinie der Europäischen Union zu Cybersicherheit. Also wir haben jetzt schwache Systeme einerseits, vielleicht nicht so resilient, nicht so aufgerüstet, wie es die Zeiten erforderlich machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch verstärkte Angriffe von staatlichen Akteuren von außerhalb Deutschland. Und dann noch Interessen des Cyberkriminellen. Also wir haben eine das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nennt das, sagt dazu, wir haben eine verstärkte oder erhöhte Bedrohungslage. Ja, tatsächlich, wir haben mehrere Akteure, mehrere Interessen, die praktisch auf die Systeme, die nicht sehr resilient sind, die nicht sehr stark aufgerüstet sind, einschlagen aus allen Seiten.
Jetzt ganz interessant, ja, die Statistik auf der einen Seite, innerhalb weniger Jahre hatten sich die Straftaten innerhalb der Cyberkriminalität allein bei uns in Baden-Württemberg verdoppelt. Und die Frage ist, wie groß ist da dennoch eine Dunkelziffer, all das, was überhaupt nicht ans Licht der Öffentlichkeit gerät?
Mhm. Insbesondere im Bereich der Cyberwirtschaftskriminalität wird die Dunkelziffer sehr hoch sein. Warum? Weil Unternehmen also mit Hinblick auf Reputationsschaden, Imageschaden nicht unbedingt ihre Sicherheitsvorfälle dem BSI melden. Das ist auch eine neue Pflicht. Neu ist sie insoweit, dass sie jetzt viel größere Gruppen von Unternehmen betrifft. Das ist die Meldepflicht für wesentliche Cybersicherheitsvorfälle, die im BSI-Gesetz verankert ist. Also IT-Sicherheitsgesetz ist bestimmt jedem ist auch ein Begriff. Es gibt dieses Gesetz schon seit circa 2014, 2015. Es wird von Unternehmen umgesetzt. Und in diesem Gesetz werden jedenfalls Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, dazu verpflichtet, die Sicherheitsvorfälle, die wesentlichen Sicherheitsvorfälle dem BSI zu melden. Das ist damit verknüpft, dass sie dann ihnen dann auch vielleicht geholfen wird. Auf der anderen Seite ist dieser Vorfall dann gegebenenfalls öffentlich.
Interessant. Dennoch, die Frage ist, wird es tatsächlich auch gemeldet? Ist ja schön und gut, wenn es im Gesetz drinsteht. Dennoch gibt es ja manchmal andere Interessen. Haben Sie da irgendwie eine Ahnung von?
Ich kann Ihnen natürlich keine statistischen Zahlen zitieren, aber tatsächlich ist es so, dass viele Unternehmen davor scheuen und sie haben auch wirtschaftliche Gründe, warum sie das tun.
Klar.
Es gibt genug wirklich sehr gute Unternehmen, die im Bereich Forensik oder Ermittlung, interne Ermittlungen tätig sind und die Unternehmen dabei unterstützen können, auch ohne Einfluss der Öffentlichkeit, die Vorfälle oder Ransom-Attacken intern ganz einfach zu bewältigen, wieder die Systeme aufzubauen und diesen Unternehmen zu helfen. Allerdings ist es so, dass BSI ganz andere oder BKA ganz andere Möglichkeiten haben. Und inzwischen wurden solche Zentren auch eingerichtet, die im Rahmen des Möglichen natürlich Unternehmen unterstützt, ohne die Öffentlichkeit auch direkt mit einzubeziehen und zu informieren. Wirtschaftliche Aspekte, damit meine ich tatsächlich die Geldbuße. Also was passiert, wenn man sich an das Gesetz nicht hält, wenn man die Sicherheitsvorfälle nicht meldet? Bisher war das in Deutschland mit Geldbußen irgendwo zwischen 50.000 und 100.000 Euro verknüpft. Natürlich ist das ein schnelles Kalkül für ein großes Unternehmen, für einen Konzern, zu entscheiden, wann man meldet und wann nicht.
Ja.
Das wird sich ändern. Das wird sich spätestens im nächsten Sommer ändern. Wir haben ein neues IT-Sicherheitsgesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, wo diese Geldbußen, diese praktisch Geldstrafen wesentlich höher gesetzt worden.
Wenn beim Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt immer wieder vom Cyberkrieg die Rede ist, haben Sie mal ein Beispiel für uns?
Wir haben sehr hohe Erwartungen gehabt im Hinblick auf die, sage ich, Hackergeschichten, staatlichen Hacker aus Kremlin oder Russland, sagte man in Deutschland. Wir hatten sehr, sehr hohe Erwartungen auf die Angriffe, auf die kritische Infrastrukturen in Ukraine, vielleicht auch alliierten Ländern, europäischen Ländern zu Beginn des Krieges im Februar. Diese Erwartungen wurden zum Glück nicht erfüllt. Jetzt stellt sich die Frage, haben wir uns getäuscht? Haben wir das irgendwie die Fähigkeiten der russischen Hacker falsch eingeschätzt? Oder kommen da vielleicht noch mehr? Oder sollen wir dann zurückgreifen? Sollen europäische Länder sich verbinden? So viele Monate nach dem Anfang des Krieges herrscht immer noch die Ungewissheit, ob da noch vielleicht was Stärkeres, was Ernsthafteres kommt.
Dennoch, so ganz richtig ist es ja nicht, denn es gab ja durchaus Angriffe. Also nach dem Defense Report von Microsoft gab es Angriffe auf 128 Organisationen in 42 Ländern. Aber wie Sie sagen, andere Sicherheitsanalysten, dass sie mit viel mehr gerechnet hätten. Also kommt das noch? Ist da noch was zu erwarten? Das ist die große Frage vermutlich, oder?
Das ist richtig. Und das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Tatsache ist, dass in dem Bereich der Cyberangriffe, Angriffe auf die kritischen Infrastrukturen, der Hauptleidtragende die Zivilbevölkerung ist. Und möglicherweise ist das auch Glück von Ukraine und Europa, dass man sich dagegen entschieden hat und einen konventionellen Krieg führt. Da stehen sich Armeen gegenüber. Natürlich wird auch zivile Bevölkerung in Mitleidenschaft betroffen. Bei einem Cyberangriff, zum Beispiel einem großflächigen Angriff auf Energienetzwerke, auf die Energieversorgung, Wasserversorgung, ist direkt die Bevölkerung und zwar en masse betroffen.
Die hat es ja auch schon gegeben, 2015, 2016 beispielsweise in der Ukraine. Da wurde das Stromnetz über Stunden lahmgelegt. Wie kann sich die Ukraine denn jetzt schützen? Weil da gibt es wohl Sicherheitsexperten, die sagen, die Ukraine sei da extrem gut vorbereitet.
Wir hatten tatsächlich sehr viel Zeit, um sich auf solche Situationen vorzubereiten. In Deutschland hat man sogar mit der ersten Strategie zur Zivilverteidigung die ersten Richtungen gezeigt, die ersten Maßnahmen eingeleitet. Nach dem Kalten Krieg haben sich weder Unternehmen noch Länder darauf vorbereitet, auf solche Angriffe. Man lebte sehr lange in Frieden, es war nicht notwendig, Vorbereitungen zu treffen. Heute, aufgrund der starken Digitalisierung, abhängig von der IT, ist es natürlich notwendig, dass man kritische Infrastrukturen absichert. Und es gibt immer zwei Wege. Der eine Weg ist, sich selbst resilienter zu machen, stärker zu verteidigen, in die Defensive zu gehen und bessere Informationssicherheit, also mehr in Cybersecurity zu investieren. Das hat statt auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz und jetzt mit dem IT-Sicherheits 2.0 und Europäische Union mit den Richtlinien zu Netzwerk- und Informationssicherheit eingeleitet. Also die Unternehmen praktisch stärker in Verantwortung, Verpflichtung genommen, diese Systeme zu schützen.
Nur wenn es schon passiert ist, wie kann ich mich dann wehren? Wie sieht so eine Abwehr aus? Was für ein Beispiel können Sie uns da nennen?
Es ist besser tatsächlich, sich vorzubereiten und sich abzuwehren und bessere Informationssicherheit dafür zu sorgen, als bei einem Angriff zu reagieren. Also Reaktionsmöglichkeiten haben wir wenige. Sehr oft ist es tatsächlich so, dass man entsprechende Backup-Systeme vorbereitet. Das heißt, wichtig ist, rechtzeitig den Angriff auch zu bemerken. Also wenn die Angreifer schon mehrere Monate in Systemen unterwegs sind, haben sie sich bestimmt auch mehrere Möglichkeiten gesichert, wie sie die Systeme auch stören können. Aber wenn man den Angriff rechtzeitig bemerkt, kann man natürlich reagieren, indem man zuerst mal die Systeme, die bereits infiziert sind, angegriffen worden sind, abschaltet und Backup-Systeme. Also wir sprechen sehr oft auch in der Informationstechnologie von Reservesystemen, Backup-Systemen, ja. Aber auch jetzt zum Beispiel in der analogen Welt haben sie auch Gasreserven. Also das sind genau die gleichen Methoden wie in der analogen Welt, übertragen auf die Technik.
Etwas in die Cloud zu verlegen, wäre das eine Möglichkeit?
Wenn die Cloud sicher ist, es sei denn, der Angreifer natürlich ist auch ein Teilhabe zum Beispiel von der Cloud oder ist auch in der Cloud, hat sie bereits angegriffen, na, dann ist es natürlich keine Möglichkeit. Für die Unternehmen gibt es mehrere Lösungen. Also zum Beispiel unterstützen sich Unternehmen gegenseitig mit solchen Backup-Systemen. Also wenn mein Rechenzentrum angegriffen wird, werde ich den Betrieb meiner IT über dein Rechenzentrum zum Beispiel betreiben.
Alexandra Sova bei uns in SWRs Leute als zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Da haben Sie ganz sicher verfolgt, was die Bundesinnenministerin Faeser an Plänen zur Cybersicherheit jetzt vorgeschlagen hat. Unter anderem will sie dafür das Grundgesetz ändern. Zentralstelle soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werden. Bisher liegt die Verantwortung ja bei den Ländern. Lässt sich das so pauschal sagen? Ist es eine gute Idee?
Das ist tatsächlich eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Bundesamt für Sicherheit für die Informationstechnik ist jedenfalls ein sehr wichtiges und sehr fähiges Kompetenzzentrum in der Bereich Informationssicherheit. Die Geschichte in Deutschland ist so, dass hier ein föderales System ganz einfach herrscht. Das heißt, es gibt bestimmte Kompetenzen, die bei Ländern liegen, auch die Polizei, und bestimmte, die bei Bund. Das versucht jetzt die Bundesinnenministerin in Cybersicherheitsagenda zu ändern und stärker die Kompetenzen für Cybersicherheit beim BSI zu bündeln.
Da ist die Frage, jetzt hat das föderale System für manche Dinge ja auch Vorteile. Also, dass man schneller handeln kann, siehe Katastrophenschutz. Da gibt es dann die notwendigen Ortskenntnisse. Gilt das dann in erweiterter Form fürs Digitale?
Ich Wir müssen warten, was konkret die Bundesinnenministerin damit meint, mit der stärkeren Zentralisierung. Die Experten haben nach der Veröffentlichung der Cybersicherheitsstrategie im letzten Jahr noch von einem früheren Bundesinnenminister stark kritisiert, dass das BSI nicht unabhängig ist, nicht unabhängig vom BMI. Und das ist die Richtung, in die wir uns gerne weiterentwickeln möchten. In dem Koalitionsvertrag aktuell und auch in der Cybersicherheitsagenda wurde lediglich festgelegt, dass man das BSI unabhängiger machen möchte. Was das bedeutet, wissen wir noch nicht.
Das ist die große Frage. Jetzt heißt es ja in dem Vorschlag unter anderem, Resilienzmaßnahmen bei kleinen und mittleren Unternehmen sollten gefördert werden, wenn sie zur kritischen Infrastruktur gehören. Also Branchen wie Verkehr, Ernährung, Gesundheit, Energie, Wasserversorgung klingt ja erstmal gut. Aber die Frage ist, wie können wir uns das vorstellen? Und womöglich lauern da durch die Hintertür andere Probleme. Stichwort, der Staat überwacht dann die Unternehmen. Welche Problematik macht sich da auf?
Das ist ein ewiger Konflikt, ein ewiges Dilemma zwischen der Sicherheit und der Freiheit. Manchmal verkürzt gesagt zwischen Cybersicherheit oder Informationssicherheit und Datenschutz. Wir wollen das nicht so vereinfachen. Es ist so, dass in der Cybersicherheitsagenda sehr stark Maßnahmen und Verfahren, Prozesse, Ideen vorgestellt worden sind, die die Kompetenzen der Behörden, BKA, Verfassungsschutz, erweitern. Andere Festlegungen, Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag, die stärkeren Schutz der Bürger, auch ihre Privatsphäre bedeuten, fanden leider keinen Eingang in die aktuelle Cybersicherheitsagenda.
Ja, Sie zitieren so schön in Ihrem Buch Digital Politics Friedrich Dürrenmatt, der sagt, die Beherrschten sollten die Herrschenden überwachen. Wie ist es denn?
Dazu gibt es tatsächlich im Koalitionsvertrag einen sehr praktischen Vorschlag, der mir sehr gefällt und leider konnte ich ihn nicht in der Cybersicherheitsagenda bisher finden. Vielleicht wird uns Bundesinnenministerin auch überraschen. In dem Buch sind nicht immer ernst zu nehmende Vorschläge. Ich nenne sie digitale MacGyver, 10 Stück vorgestellt, die dem Bürger dabei helfen sollten, seine Mündigkeit wieder zu erlangen oder zu stärken. Im Koalitionsvertrag finden wir tatsächlich auch einen Vorschlag, der sehr interessant ist, betrifft Freiheit der Bürger. Also wir können das natürlich auch informationelle Selbstbestimmung oder auch als Datenschutz weiterinterpretieren. Es geht um sogenannte Überwachungsgesamtrechnung, glaube ich, war der richtige Begriff. Die aktuelle Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Sicherheitsgesetze aus den vergangenen Jahren nochmal Kontrolle zu unterziehen, eine unabhängige Kontrolle, um zu prüfen, wie ist das Verhältnis zwischen den Freiheiten der Bürger und der Überwachung? Ist das nicht aus dem Gleichgewicht gefallen und sollte man da nicht etwas ändern? Eine unabhängige Kommission ist vorgesehen, eine Freiheitskommission. Und wie gesagt, bis, glaube ich, Ende nächsten Jahres soll diese Gesamtrechnung aufgestellt werden.
Hackerangriffe aus dem Ausland, die sollen in Zukunft abgewehrt werden, ohne dass der gegnerische Server zerstört wird. Was für Möglichkeiten gibt es denn da?
Ich befürchte, wir müssen uns zuerst mal darauf einig werden, was überhaupt Hackbacks sind oder diese Gegenangriffe, von denen jetzt auch Bundesinnenministerin und jetzt CIO sprechen. Wenn wir das mal irgendwann wissen, können wir uns auch darauf vorbereiten. Das ist so, dass im Koalitionsvertrag eigentlich diese Art von Gegenangriffen ausgeschlossen wurde. In der neuen Cybersicherheitsagenda stehen die Möglichkeiten der Hackbacks wieder drin, allerdings mit einer neuen Definition. Das heißt, mit der Möglichkeit, auf die Systeme des Angreifers einzuwirken.
Definieren Sie einwirken?
So ist das. Also ist das auch Zerstören? Ist das Vandalismus? Ist das Sabotage? Das müssen wir noch ausdefinieren. Und wie gesagt, wir entfernen uns also offensichtlich in der Strategie von dem grundsätzlichen Verbot oder Ablehnung von Hackbacks. Was können wir jetzt, wie können wir uns vorbereiten? Ich denke immer, dass da sehr gut beraten wird man mit einer Resilienzstrategie oder Cybersicherheitsstrategie. Damit meine ich aber die defensive Seite der Informationssicherheit. Das heißt, sich vorbereiten, bessere Systeme aufzubauen, Informationssicherheitsmanagement aufzubauen. Das ist mühselige Arbeit. Ja? Das ist, man muss sich ganz einfach auch mit kompetenten Menschen ausstatten, die diese Systeme aufbauen. Das möchte man auch jetzt mit Cybersicherheitsagenda machen. Man möchte die Position des CISO etablieren für den Bund, für die Behörden.
Ist die große Frage, viele Kritiker haben ja bei der alten Regierung gesagt, naja, in Sachen IT-Sicherheit ist sie einfach beratungsresistent. Wie ist es mit der neuen Regierung?
Das ist richtig. Das hört man auch sehr oft aus den Kreisen des Chaos Computer Clubs. Allerdings, wenn Sie bedenken, dass jetzt auf der Jahrestagung des CCC im Dezember, der traditionellen Konferenz des Chaos Computer Club, sehr viele positive Aussagen zu der zum Koalitionsvertrag, zu den Festlegungen aus dem Koalitionsvertrag getätigt wurden, denke ich auch, dass eine gewisse Hoffnung immer noch drin ist. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Informationssicherheit, mit früher Datensicherheit, Internetsicherheit und haben die Hoffnung immer noch nicht verloren, dass wir dazu beitragen können, dass diese Informationssicherheit, dass die Systeme resilienter werden, dass es besser wird, dass es stärker wird, dass es in der Politik auch Ansprechpartner gibt, die diese Beratung auch ernst nehmen.
Gucken wir auf einen weiteren Vorschlag der Innenministerin, IP-Adressen zu speichern, um Missbrauchstäter identifizieren zu können. Da sind sowohl FDP als auch Grüne dagegen. Und Sie als Datenschutzbeauftragte, was sagen Sie?
Jede Register von Informationen, die Personen beziehbar sind. IP-Adressen sind immer so ein Streitfall im Datenschutz. Kritisch zu betrachten. Warum? Weil es die Kontrollmöglichkeiten steigert, aber natürlich auch die Anreize für zum Beispiel Cyberkriminelle, sich an diese Daten heranzumachen, sie zu entwenden. Und dann sind Missbrauchsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Also insbesondere jetzt solche Register oder Sammelstellen von Informationen, die auch Daten, sensible Daten, personenbezogene Daten umfassen, sehe ich kritisch. Ich denke, da ist der Bundesdatenschutzbeauftragte auch sehr vorsichtig geworden. Ich glaube, nachdem sehr viele Überwachungsgesetze und Sicherheitsgesetze im letzten Jahr beschlossen wurden, zur Kommentierung gestellt wurden, hatte auch gesagt, der Ulrich Kelber, dass ihm das so vorkommt, als jetzt in seinem Homeoffice unbeachtet der Zustände und des Lockdowns jetzt irgendwelche Terroranschläge stattgefunden hätten, so viele solche Kontroll- und Sicherheitsgesetze entstanden sind. Und deshalb ist es vielleicht nicht schlecht, an solche unabhängige Kontrolle auch nochmal eingeführt wird, genauso wie es uns der Dürrenmatt letztendlich empfohlen hat.
In Ihren Texten, in Ihren Büchern, da zitieren Sie gerne Isaac Asimov, dass ich Ihnen einfach unterstellen muss. Sie sind ein großer Science-Fiction-Fan, denn das ist ein Mitbegründer von Star Trek. Wie groß auf einer Skala von 1 bis 10 Science-Fiction-Fan?
Frau Köster, da haben Sie mir etwas entlockt. Tatsächlich bin ich seit meiner Kindheit praktisch ein großer Science-Fiction-Fan. Im letzten Jahr haben wir gefeiert das 100. Jahresgeburtstag praktisch von Stanisław Lem, von einem polnischen Science-Fiction-Autor. Und ich muss sagen, eine große Begeisterung bringe ich tatsächlich seit vielen Jahren entgegen der Science-Fiction-Literatur. Isaac Asimov, da wir heute über Überwachung sprechen und auch über die Möglichkeiten, sich auf Cyberangriffe vorzubereiten. Autoren wie Asimov waren tatsächlich große Visionäre, nicht nur was die Technologie und ihre Entwicklung betrifft, aber gerade die gesellschaftlichen Veränderungen, die unter Einfluss vielleicht von fremden Zivilisationen, aber auch neuartigen Technologien zustande kommen. Und wir werden auch, wenn wir uns inspirieren lassen, heute auch sehr viel in der Science-Fiction-Literatur, auch heute in den Science-Fiction-Serien oder Filmen an Anregungen und Möglichkeiten, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Sie wissen, also angefangen bei Orwell, haben wir in der Science-Fiction sehr oft mit der Situation zu tun, wo ein Staat oder eine Institution, die Überwachungsfantasien auslebt. Und ich denke, es ist nicht nur gut, das zu lesen oder zu sehen, um sich zum Tode schrecken zu lassen, sondern auch um zu lernen, wie diese Gesellschaften mit diesen Situationen umgegangen sind.
Erfinderisch sein, Lösungen finden. Sie stammen aus Polen, daher wahrscheinlich auch die große Leidenschaft zu Stanisław Lem, den Sie auch sehr gerne zitieren. Hat denn Science Fiction dann auch Ihre Berufswahl mitentschieden? Weil genau um solche Lösungen zu finden und so weiter, geht es dann ja auch im Datenschutz, in der Sicherheit.
Das ist ein großer Treiber immer schon für mich gewesen, nicht nur bei der Berufswahl, aber auch begleitet mich das ganze Leben. die Autoren wie Asimov sind wirklich sehr, sehr gute Ratgeber. Wenn Sie denken, Sie haben den Beruf des Roboterpsychologen erfunden oder die Robotergesetze. Was ich ein bisschen schade finde, und das werde ich Zeit meines Lebens nicht erleben, ist, dass wir nicht in die fremde Welten reisen können. Also so ein Star Trek, so ein Job auf der Enterprise, das wäre so ein Ding, damit könnte ich sehr gut leben. Ich befürchte, diese Berufswahl steht mir nicht mehr offen, nicht mehr in meinem Alter.
Wer weiß, was da aus dem Silicon Valley alles noch kommt?
Wir lassen uns tatsächlich überraschen, aber so schnell werden wir vielleicht, mal schauen, vielleicht werden wir Mars erkunden, es sei denn, jemand findet uns. Dazu hat uns auch die Science Fiction auch einige Ratschläge gemacht, auch natürlich feindliche Zivilisation, vielleicht etwas, was man mit heute mit einem Cyberangriff, einem externen Cyberangriff vergleichen kann. Wie geht man damit um, wenn jemand mit feindlichen Absichten von abseits mit einer Kultur, die wir nicht kennen, uns angreift, wie die Erde, wie die Menschen damit umgehen können.
Es kommen Geschichten rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ingrid hat uns zum Beispiel geschrieben, dass sie vor ein paar Tagen eine Mail bekam, sie seien gehackt worden, sie sollten eine Menge Geld in Kryptowährungen überweisen und wenn sie nicht zahlen würden, dann würden pornografische Fotos von ihr und ihrem Mann, die es natürlich nicht gibt, aber die würden dann veröffentlicht. Sie sind dann zur Polizei gegangen und sie haben sich jetzt nochmal neue Passwörter besorgt, konnten aber im Endeffekt nicht viel machen. Also was tun in so einer Situation?
Dann ist es etwas zu spät. Also in dieser Situation kann man reagieren, Anzeige starten. Ich möchte an dieser Stelle auf eine sehr gute Informationsstelle von BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, verweisen. Ich glaube, das heißt Sicherheit für Bürger. Eine Webseite, die sehr viele kleine Tipps, Hinweise beinhaltet, wie man sich im privaten Bereich mit aktuellen Gefahren auseinandersetzen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann. Also von einfachen Maßnahmen wie Installation von Antivirensoftware, von Einrichtung von Passwörtern, Wechseln von Passwörtern und so weiter, einen sorgfältigen Umgang mit sozialen Medien. Ich möchte nicht wieder den Menschen sagen, sie sollen auf die Links nicht klicken, die sie in E-Mails bekommen, weil das haben wir
oft genug gehört.
So ist das. Ja. Und ich denke, wir haben jetzt in den letzten 20, 30 Jahren gerade erst gelernt, auf die Links zu klicken, weil so ist die Natur des Internets. Da klickt man auf etwas.
Andere Kommentare, die von einigen Hörerinnen und Hörern kommen. Ja, Datenschutz wird manchmal überbewertet. Datenschutz steht uns im Weg. Hier wird die Corona-Pandemie teilweise genannt. Wie blicken Sie als Datenschutzbeauftragte darauf?
Ich kann an dieser Stelle praktisch nur eine sehr wichtige Empfehlung geben. Wenn solche Informationen in den Medien, in der Presse kursieren, seien wir zuerst skeptisch. Beim Datenschutz geht es nicht um irgendwelche Maßnahmen. Vorrangig geht es darum, unsere Freiheiten zu schützen. Auch vor den Übergriffen des Staates, von den Übergriffen der Unternehmen, der Wirtschaftsunternehmen. Es geht um unsere Freiheit, es geht um informationelle Selbstbestimmung. Also kurz mal innehalten und sich fragen, warum man bei dieser galoppierenden Digitalisierung uns weismachen möchte, dass der Datenschutz ein Dr. No, sagte man immer, ist. Wir haben letztendlich in der Geschichte des Internets oder der Digitalisierung so drei Dr. No's kennengelernt. Das eine ist Cybersicherheit, die sollte Innovationen, Investitionen in Digitalisierung, in digitale Entwicklung verhindern. Dann ist es der Datenschutz und dann kam noch die Nachhaltigkeit, der Klimaschutz. Letztendlich sind das vielleicht dann zum Schluss unsere drei Notärzte, die uns helfen, die Digitalisierung, das alles, was wir entwickelt worden sind, wieder gesünder zu machen. Also in dem Sinne, es soll den Menschen nützen am Ende und nicht dem Staat, sie zu überwachen.
Viele haben das sicher auch schon gesehen. Utopia, eine Doku, die fragt, wie viel Macht hat das Silicon Valley wirklich? Fazit, es wird Zeit, sich einzumischen, sagt Klaus Kleber. Sie haben es gesehen. Welches Fazit haben Sie gezogen?
Wir sagen sehr oft, dass die Digitalisierung so wichtig ist, dass man eigentlich keine Rücksicht auf die Risiken nehmen muss oder soll. Und das ist auch ein bisschen die Prämisse der Silicon Valley. Die Unternehmen, die sagen, try out and excuse later. Also zuerst mal mach mal, ob es verboten ist oder nicht. Und wenn es nicht so klappt, wie man sich vorgestellt hat, dann kann man noch Entschuldigung zum Schluss machen. Dadurch natürlich werden sehr viele Experimente durchgeführt, auch mit unseren Daten, auch mit unserer Privatsphäre. Es passiert auch sehr oft Missbrauch. Und das haben wir auch in der Pandemie gesehen, dass die Entwicklungen oft in die Hände von nicht ganz verantwortlichen Unternehmen fallen.
Ja, wenn man mal drauf schaut, Neuralink, Fitnessarmband im Schädel, Menschen wird ein Chip eingepflanzt, eingepflanzt, die sie dann direkt mit dem Internet verbinden. Das bedeutet doch das Aus für alle Privatsphäre.
Es geht tatsächlich um immer mehr Kontrolle. Und offenbar haben immer mehr Interessen, sowohl die Staaten als auch Wirtschaftsunternehmen, diese Kontrolle über Bürger, über uns zu erlangen. Deshalb gibt es auch solche Entwicklungen wie Datenschutz. Aber es gibt auch konträre Entwicklungen, die sagen, man hat doch nichts zu verbergen. Also als ganz normale Bürger hat man keinen interessanten Lebenslauf, keine Daten, die wertvoll wären, vielleicht auch nicht mal Geld, das man entwenden kann, keine interessanten Behandlungen erhalten. Also wozu der ganze Datenschutz, wozu die ganze Diskussion. Ich glaube, das verkörpert immer eine Aussage von Eric Schmidt, von einem Gründer von Google, der sagte, wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie nicht wollen, dass man etwas Schlechtes über Sie schreibt oder über Sie veröffentlicht, dann sollen Sie ganz einfach nichts Schlechtes tun. Das ist ein Irrwerk. Jeder von uns hat kleine Geheimnisse oder Sachen, die man nicht möchte. Das sind bestimmte Personen. Sie kennen.
Wir haben das Beispiel hier gerade gehabt, der SWR1-Hörerin Ingrid, die sagte, sie wurden gehackt und Lösegeld erpresst und so weiter. Also da sind es ja dann auch einfach die Daten, wo man vorher vielleicht gedacht hat, naja, damit passiert nichts. Also es ist so wichtig, sich im Vorfeld zu schützen. Das ist die Lösung, zu der man kommt.
Das ist richtig. Ich bin ein großer Fan von Prävention.
Ihre Arbeit, wie sieht die jetzt konkret aus? Sie sind in Unternehmen beschäftigt, vor allen Dingen die Wirtschaftsunternehmen. Haben Sie gemerkt, dass Sie mehr und mehr Aufträge bekommen, weil das Bewusstsein für die Datensicherheit immer größer wird?
Das ist weniger der Fall. Hauptsächlich befassen wir uns tatsächlich jetzt mit der Regulierung. Also wie kann man sinnvollerweise Rahmen, Gesetze, Vorgaben definieren, damit Wirtschaftsunternehmen, aber natürlich auch die Behörden sich für die Zukunft besser aufstellen können. Sehr viele Jahre haben wir vordergründig uns tatsächlich mit den Themen der Reaktion und der Bewältigung von Cybersicherheitsvorfällen beschäftigt. Jetzt müssen wir tatsächlich an der Seite anpacken, wo es um die Vorgaben geht. Was muss man machen, um sich resilienter zu machen, also um den neuen Begriff zu verwenden?
Um hier nochmal eine Skala zu verwenden, auf der Skala von 1 bis 10, wie weit sind wir da?
Bei der Resilienz?
Ja, bei der Vorbereitung.
Weit. Ich glaube, das haben inzwischen ein paar auch statistische Daten belegt. Die deutsche Wirtschaft könnte noch ein paar Hausaufgaben erledigen. Aber hoffen wir, dass es mit dem neuen CISO, den Bundesinnenministerin angekündigt hat in der Pressekonferenz, für die deutsche Behörden etwas besser wird, dass er eine Cybersicherheitsstrategie, die den Namen auch verdient, verfasst und die umgesetzt wird.
Dann sage ich herzlichen Dank für Besuch in SWR1 Leute. Alexandra Sova.
Merci.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.